Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus, danke schön, dass wir wissen, wir stehen unter deiner Führung. Dieses Leben hat ein Ziel und ein gutes Ziel. Und Herr, so bitten wir dich jetzt, sprich du zu uns, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühre du ein jedes Herz an. Amen. Das Thema heute lautet: Herr, du gibst uns Hoffnung, die drei Friedenszeichen Gottes. Was sind die? Drei Zeichen. Zuerst das Zeichen des Sohnes, dann das Zeichen des Geistes und drittens das Zeichen des Vaters. Ihr Lieben, wir dürfen hoffen, wir haben eine begründete Hoffnung im Leben und im Sterben. Das haben wir eben im Psalm gebetet, das haben wir gehört, das wissen wir. Warum? Weil wir wissen, Gottes Plan, seine Gedanken, sein Wille über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, die hat er uns ja schon mitgeteilt. Die sind uns schon offenbar, nicht in jedem Detail, aber wir kennen die rote Linie, die Heilslinie, den großen Plan Gottes. Und wir wissen, am Ende geht es gut aus mit uns. Am Ende geht es gut aus. Und das ist so ein Privileg, wenn wir uns das vor Augen führen. Wie würden wir leben, wenn wir das nicht wüssten? Wie haben wir gelebt, als wir das noch nicht wussten? Und wie viele Menschen leben, ohne das zu wissen? Aber die Kinder Gottes dürfen heute schon wissen und darauf vertrauen, Gott weiß genau, was er mit dieser Welt vorhat und mit dir und mir. Er hat sie vom Anfang an für ein bestimmtes Ziel geschaffen. Er hat dich für ein bestimmtes Ziel geschaffen. Und wir sehen in diesen Zeiten mehr und mehr, wie Gottes Plan weiter geschrieben wird, weiter geführt wird, sich vor unseren Augen erfüllt. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von über 1500 Jahren geschrieben, von 40 Autoren in drei verschiedenen Kontinenten. Die meisten dieser Menschen haben sich nicht gekannt und dennoch hat die Bibel diesen einen roten Faden und daran erkennen wir, dass sie von Gott eingegeben ist. Und seit fast 2000 Jahren ist die Bibel nun abgeschlossen und trotzdem erkennen wir immer noch, wenn wir sie lesen, dass sie noch aktuell ist und unglaublich präzise. Wir sehen, dass sich vieles von dem, was Gott einmal verheißen hatte, schon längst erfüllt hat, so wie er es gesagt hatte. Und deswegen dürfen wir guter Hoffnung sein. So hat Gott es selbst gesagt. So sagt er in Jesaja 29, Vers 11, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Gesprochen vor 2700 Jahren an das Volk Israel, aber das gilt immer noch und das gilt auch uns heute Morgen. Aus der Bibel wissen wir, dass Gott ein durch und durch guter und treuer Gott ist. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott hat nur gute Eigenschaften. Gott ist der Inbegriff dessen, was wir uns nicht vorstellen können, aber was wir mit dem Wort Vollkommenheit umschreiben. Er hat lauter gute Eigenschaften. Nur eine Eigenschaft hat er nicht. Er ist nicht lieb. Warum nicht? Gott kann vieles. Er kann vieles tun. Er kann vieles sein. Er kann zornig sein. Er ist treu. Er ist gerecht. Das sind seine Eigenschaften. Aber er ist nicht lieb, sondern er ist die Liebe. Die Liebe ist Gottes Essenz, sein Wesen schlechthin. Gott kann zornig sein. Aber er ist nicht Zorn. Gott ist allmächtig, aber er ist nicht nur Allmacht. Das, was ihn am besten beschreibt, woraus all seine anderen Eigenschaften hervorgehen, ist, dass er die Liebe ist. Und deswegen heißt es in 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und warum ist es so wichtig, dass wir wissen, wer Gott in seinem Innersten ist? Das ist wichtig, damit wir uns nicht irreleiten lassen. Es ist wichtiger zu wissen, wie Gott ist, als nur zu wissen, dass Gott ist. Viele Menschen glauben, dass es Gott gibt, aber viele davon haben überhaupt keine Ahnung, wie Gott wirklich ist, weil sie nicht wissen, dass er im Letzten Liebe ist. Und dann nützt dieses Wissen, dass es Gott gibt, nicht viel. Es kann sogar schaden. Wenn wir nicht wissen, wer er wirklich ist, dann sind wir anfällig, alles Mögliche in Gott hinein zu projizieren, was Gott nicht ist. An eigenen Fantasien und Gedanken nämlich oder an Gedanken und Vorstellungen anderer Menschen. Darum ist es so wichtig, dass wir Gottes Plan kennen, dass wir sein Wort kennen. Denn da stellt Gott sich selbst uns vor. Wir können uns viel überlegen, aber wichtig ist, was Gott sagt, Gott selbst, was sagt sein Wort. Zwischen unserer Fantasie und seinen Gedanken, seiner Offenbarung, da ist ein großer Qualitätsunterschied, oder? Gott sagt nämlich in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das heißt, wir können uns viel denken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ihr Lieben, heutzutage ist es modern, sich seinen Gott selber zu basteln. Viele Leute machen sich ihr eigenes Bild von Gott und sagen, so stelle ich mir Gott vor, und weil ich mir das vorstelle, deswegen wird's auch so sein. Deswegen ist er so. Und was ich mir nicht vorstellen kann, das gibt's nicht. Aber ihr Lieben, das ist Blödsinn. Gott ist so, wie er ist, ob wir uns das vorstellen können oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Unsere Fantasie kann so blumig sein, wie sie will, wenn sie nicht auf Offenbarung beruht, sondern nur auf unseren Gedanken, dann hat sie kein gutes Fundament und ist kein gutes Fundament für unser Leben und unser Heil. Das ist nur heiße Luft. Und weil das so ist, soll es heute eben um die Frage sein, ja, wie stellt Gott sich uns denn vor in seinem Wort? Und die Bibel sagt uns von Anfang an etwas, worauf wir nicht gekommen wären. Gehe ich mal ganz stark von aus. Nämlich, dass Gott drei ist. Drei Personen. Die Dreieinigkeit, dieses Wort findest du nicht in der Bibel, das ist richtig, aber dass er drei in eins ist, das können wir mit Sicherheit sagen, denn die Bibel stellt uns Gott vor als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das bedeutet, Gott, der Vater ist Sohn, Gott, der Heilige Geist, Gott, der Vater ist Gott, Gott, der Heilige Geist ist Gott und Gott, der Sohn ist Gott. So sind die drei eins und doch nicht ein und dasselbe, denn der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Vater, sondern der Sohn sagt, ich bin in meinem Vater, mit ihm verbunden, aber ich bin nicht der Vater. Und wie das funktioniert, ihr Lieben, da kommt heute die Erklärung, nach 2000 Jahren, nein, verstehen werden wir das nicht, aber es ist schon mal gut zu wissen, so ist es und wir werden das einmal sehen. Von Anfang an heißt es in der Heiligen Schrift, Kapitel 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und ich liebe diesen Vers, weil wer ist uns? Das ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In diesen dreien begegnet er uns in der ganzen Bibel und übrigens auch schon im Alten Testament. Jesus redet und handelt im Alten Testament. Das ist, was viele nicht verstehen und glauben können, aber es ist so. Da habe ich uns heute ein paar Stellen mitgebracht. Jesus sagt von sich selbst, er war bei der Schöpfung dabei. Er sagt, ich bin der da war, der da ist und der da kommt. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Bevor Abraham war, bin ich schon. Und jetzt ist die Frage nach diesen Zeichen, Zeichen des Friedens. Das Zeichen des Sohnes, ihr Lieben. Jeder der drei Personen Gott hat besondere Aufgaben und Merkmale und Zeichen, an denen wir sie erkennen und auch unterscheiden können. Sie handeln, das wissen wir, immer gemeinsam, aber also nie gegeneinander, aber nicht jeder von ihnen tut dasselbe. Und da wollen wir mal schauen, woran erkennen wir Jesus? Wie wird er genannt? Was ist das Einzigartige an ihm und was hat er getan, das der Vater und der Geist nicht getan haben? Was ist sein einmaliges Zeichen? Was meint ihr? Sind wir uns ja einig? Amen? Das Kreuz. Jesus ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Der Vater hing nicht am Kreuz. Der Geist, den kannst du nicht an ein Kreuz nageln. Aber Jesus. Und daran sehen wir, er war ganz Mensch. Darum wird er in der Schrift auch Menschensohn genannt. Weil kann Gott sterben als Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Gottheit? Nein. Gott in seiner Gottheit kann nicht sterben, aber Jesus war ganz Mensch. Und so heißt es in Philipper 2, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Das heißt, er ließ sich selbst zurück, ein Stück von sich. Nämlich, er nahm Knechtsgestalt an, die Gestalt eines Menschen. Er wurde Mensch, den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Jesus verließ seine göttliche Gestalt. Er entäußerte seine Unsterblichkeit und wurde sterblich. Er verließ seine Allmacht und wurde körperlich gebrechlich. Und er blieb Gott allein dadurch, dass er zu jeder Zeit in Gott blieb, indem er zu jeder Minute seines Lebens in der Liebe Gottes blieb, eins mit Gott, aber seine Allmacht und Unsterblichkeit ließ er zurück. Er wurde Mensch wie wir, nur mit dem Unterschied, er blieb ohne Sünde, denn er blieb in jedem Moment seines Lebens in Gott. Und so war er Gott und Mensch zugleich. Und das war von Anfang an, so lesen wir es, Gottes Plan. Es war Gottes Plan, Mensch zu werden, um die Menschen, die von ihm abgefallen, getrennt und verloren waren, wieder mit sich zu versöhnen, um uns zurückzugewinnen für den Himmel. Denn wir waren ja nicht mehr im Paradies bei Gott, sondern getrennt von ihm, der Sünde und dem Tod unterworfen. Das nennt die Bibel verloren. Und das war unser aller Zustand und das ist bis heute unser Zustand, wenn wir Jesus noch nicht als unseren Erlöser angenommen haben. Solange wir sein Friedenszeichen, sein Kreuz nicht angenommen haben, unser Leben darunter gestellt haben oder da drauf gestellt haben, wie du es besser verstehst. Seine Versöhnung, seine Vergebung, sein Tod an unserer Stelle, das brauchen wir. Und so, ihr Lieben, wurde das schon im Alten Testament verkündigt. Zum Beispiel in dem Propheten Sacharja, wo Gott sagt, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen und will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. An einem einzigen Tag. Wie geht das? Und weiter heißt es, Sacharja 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und weiter heißt es, auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Sacharja. Hier ist die Rede von dem gekreuzigten Menschensohn. Und dann spricht er selbst schon hier, Jesus, und sagt, über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den erstgeborenen Sohn. Sie werden um mich klagen, den sie durchbohrt haben. Jesus sagt, was passieren wird. Er wurde durchbohrt. Er hat die Menschen gerettet aus der Grube, in der kein Wasser ist, aber vom Tod, von der Verlorenheit. Er ritt auf einem Esel in Jerusalem ein, arm als Mensch. Ihr Lieben, es war alles schon gesagt, Jahrhunderte vor Christi Geburt. Das Kreuz ist das sichtbare Zeichen des Friedens, unser Heil. Und so kennen wir auch die Stelle bei Jesaja, Kapitel 53, auch da wird er genannt, der Spross. Es wird ein Spross, ein Trieb vor ihm es ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. 700 Jahre vor Jesu Geburt, von wem ist die Rede? Von Jesus. Und noch an vielen anderen Stellen ist die Rede von diesem Spross oder von diesem Friedefürst, ein Gottesknecht, ein Menschensohn, einer, der in Niedrigkeit die Menschheit erlösen sollte. Das ist das Besondere, das Kreuz. Und das zeigt uns, ihr Lieben, auf Gottes Wort ist hundertprozentig Verlass, auch wenn es alt ist. Aber wir haben eine Hoffnung, die darauf begründet ist, dass Gott Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen kennt und uns Auskunft darüber gibt. Und deswegen ist Gottes Wort von vor tausenden Jahren aktueller als die Zeitung von morgen. Das ist wirklich so. Und in Jesus erkennen wir insbesondere, so hat er das dann in seiner Verkündigung gesagt, dass er alles, was auf dieser Welt scheinbar gilt, dass er das völlig auf den Kopf stellt. Er kehrt die Dinge um. Auf eine Weise, dass wir nur staunen können, wenn wir gucken, Jesus besiegte Tod, Sünde und Teufel, nämlich nicht durch Gewalt und Macht und Allmacht, sondern durch Liebe und Leiden. Gerade durch seine Niedrigkeit und Wehrlosigkeit, die er als Mensch hatte. Er starb wehrlos am Kreuz und erlöste dadurch die Welt. Und wir sehen, Gottes Reich ist so anders und setzt sich ganz anders durch, als wir das für möglich halten. Bei uns in dieser Welt gilt so oft, der Stärkste setzt sich durch, der Brutalste setzt sich durch. Aber Jesus sagt Worte wie, liebt eure Feinde, vergebt denen, die euch hassen. Er sagt, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also Jesus dreht alles um. Die Hohen und Starken werden erniedrigt, die Schwachen und Demütigen erhebt er. Und so hat auch er alles überwunden, gerade durch seine Niedrigkeit, seine Demut und seine Liebe am Kreuz. Und daran sehen wir die wahre Macht Gottes. Das ist das Friedenszeichen des Sohnes. Jetzt das Friedenszeichen des Geistes. Was könnte das sein? Ja, die Taube. Wofür steht die Taube? Einmal steht die Taube in der Bibel für Wahrheit. Was hat Jesus über die Tauben gesagt? Wir sollen so sein wie die Tauben, nämlich ohne falsch. Das heißt, unschuldig. In der Wahrheit. Die Tauben waren noch Opfertiere. Sie galten als rein. Ja, also die Taube steht für Wahrheit. Und dann steht sie noch für etwas weiteres. Das ist auch noch in unserem Sprachgebrauch erhalten. Ja, das ist dann das Ergebnis von dem Ganzen. Kennt ihr das Wort Turteltauben? Wer von euch, wer ist eine Turteltaube gerade? Keiner mehr? Doch, da sind zwei Turteltauben. Sehr schön, Heide, danke schön. Wofür stehen Turteltauben? Die haben sich lieb. Für die Liebe. Interessant. Woher kommt das, diese Idee? Aus der Bibel. Werden wir gleich hören. Ja? Und dann, Gisela, wenn wir das beides zusammennehmen, dann erkennen wir, Wahrheit und Liebe ist gleich Friede. Wenn wir in der Wahrheit und in der Liebe Gottes sind, dann sind wir auch in seinem Frieden, könnte man so sagen. Heute ist die Taube ja auch ein Symbol für den Frieden. Schauen wir mal. Das Zeichen des Geistes. Zunächst mal sagte Jesus zum Abschied zu seinen Jüngern, dass ein neues Zeitalter beginnen würde. Als der Sohn ging, kam der Geist. Das Zeitalter des Geistes ist bis heute da. Wir erkennen Gott maßgeblich an und in dem Geist, den er uns gegeben hat. Gottes Geist spricht zu unserem Geist, heißt es, und macht uns gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch gesagt habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, jetzt hören wir hier, wie er genannt wird, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum sage ich, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Also, die Eigenschaften des Geistes sind folgende. Er ist der Geist der Wahrheit. Durch ihn erkennen wir den Gottes Willen, und in ihm können wir in Geist und Wahrheit, das hat Jesus auch gesagt, beten. Im Geist und in der Wahrheit. Im Gegensatz übrigens zum Heiligen Geist wird der Teufel wie genannt? Vater der Lüge. Der Teufel war der allererste Lügner, darum wird er Vater der Lüge genannt. Von Gott erfahren wir immer nur die Wahrheit. Aber nicht nur die Wahrheit, es gibt ja auch so Wahrheit nach dem Motto, du weißt du, ich will dir jetzt mal was sagen. Ganz ehrlich. Also du, ne? Ist das Wahrheit? Nicht das, was Gott unter Wahrheit versteht. Wahrheit kommt immer mit der Liebe zusammen. Nie ohne Liebe. Nicht, wenn sie von Gott ist. Diese Kombination Wahrheit in Liebe, das ist eine Kunst, sagen wir. Und das ist die göttliche Kombination. So ist Gott, Vater und Heiliger Geist, und beides sehen wir vereint, wo? Beim Auftreten, beim ersten Erscheinen des Geistes, bei der Taufe Jesu. Und in welcher Gestalt? In der Gestalt der Taube. Und dann hören wir Lukas 3. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Wahrheit und Liebe. Das ist das Friedenszeichen des Geistes. Und ihr Lieben, das ist auch, was Jesus gesagt hat, woran man die Kinder Gottes erkennen soll. Licht und Salz sollen wir sein. Und an der Liebe untereinander soll man uns erkennen. Also das Symbol Taube, Wahrheit und Liebe gleich Friede. Kann man sich merken? Kreuz, Taube. Wenn wir von neuem geboren werden, Kinder Gottes werden, dann bekommen wir diesen Geist der Wahrheit und der Liebe in unser Herz. Und es wird so viel über ihn gesagt, im Detail. Er ist der Geist des Trostes. Er ist auch ein Zurechtbringer und ein Mahner. Er verleiht Weisheit und Erkenntnis. Er schenkt Glauben. Er schenkt die Kraft, Wunder zu tun, Kranke zu heilen, in Zungen zu reden, prophetisch zu reden und die Geister zu unterscheiden. Das Wichtigste aber, der Heilige Geist verändert uns, wenn er in unser Herz kommt, dass wir ein Herz bekommen nach dem Herzen Gottes. In Galater 5 heißt es, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da steht nicht so Sachen wie Durchsetzungsvermögen, ja, sondern es ist, ihr merkt, das sind gute Eigenschaften, weil Wahrheit und Liebe zusammenkommt. Kennzeichen der Kinder Gottes sind Zeichen des Friedens. Und jetzt das Dritte, das Friedenszeichen des Vaters. Was ist denn das? Der Regenbogen, ja. Gott hat, der Vater hat zwei, ne? Mindestens. Der Regenbogen war ein Bund zwischen Gott und den Menschen mit Noah, dass Gott gesagt hat, nie wieder Vernichtung der Menschen trotz ihrer Bosheit. Ein Friedenszeichen bis heute. Das zweite Zeichen Gottes, auf das ich mich heute beziehen will, hat wieder was zu tun mit einem Bund, mit einem sichtbaren Bund. Was könnte man sagen, ist dieses zweite Friedenszeichen Gottes mit großer Aktualität? Ja, Israel. Israel ist das Friedenszeichen Gottes. Warum? Weil Gott zu Abraham gesagt hat, Genesis 12, ich will dich zum großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt kommt's, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Geschlechter auf Erden. Also Gott richtet hier einen Friedensbund auf mit einem Mann, mit einem Volk. Aber der Friede, der hier beschlossen wird, wird Raum greifen und auf die ganze Welt übergehen. Auf alle sind berufen und eingeladen. Und das ist das Friedenszeichen Gottes, des Vaters, was wir bis heute sehen, trotz vieler Versuche, dieses Volk zu vernichten. Es gibt dieses Volk. Und dass es so oft angegriffen wird, seit es sie gibt, zeigt auch, dass sie wirklich von Gott erwählt sind. Und dass jemand möchte, dass Gottes Willen nicht geschieht. Worin liegt Abrahams Segen für alle Völker? Er wird der Vater des Glaubens genannt. Aus seinem Nachkommen kam Jesus, der Retter, zu uns. Das Heil kommt von den Juden, sagen wir, völlig zu Recht. Gott hat sich in Israel ein Haus gebaut auf dieser Erde, ein Volk erwählt, unter dem er gewohnt hat. Er hat es auch sichtbar gemacht, sichtbar unter diesem Volk. Gott wohnte zunächst in einem Zelt. Wie hieß das? Stiftshütte. Zunächst noch außerhalb des Lagers. War noch Distanz. Dann rückte er ein bisschen näher ran. David plante und Salomo baute Gott ein Haus, den Tempel. Und inmitten des Tempels im Allerheiligsten, das war Gottes Zimmer. Da wohnte er. Und dort waren die Zeichen des Bundes, die Tafeln des Gesetzes in der Bundeslade. Und über dem Gesetz schon damals, zwischen den Cherubim, da thronte der goldene Gnadenthron Gottes. Habt ihr das vor Augen? Ich hätte das mitnehmen sollen. Wisst ihr, wenn wir ein Geschenk machen, was ist dann entscheidend, die Verpackung oder der Inhalt? Der Inhalt. Bei Gott ist es andersrum. Man könnte ja meinen, in der Bundeslade, was war da drin? Die Gesetzestafel. Ja, und noch die Schaubrote, oder? Ich weiß nicht. Stab, ja. Aber war das das Wichtigste? Nein. Sondern die Verpackung, die Lade selbst. Und was war da ganz oben? Die Gesetzestafeln drin, die waren aus Stein. Was war ganz oben aus Gold? Das war der Gnadenthron. Und das, ihr Lieben, im Alten Testament, was ist der Gnadenthron? Warum wird er so genannt? Es wird deutlich, wichtig ist, wer regiert. Wichtig ist, wer auf dem Thron sitzt. Wichtiger noch als das Gesetz ist der, von dem die Gnade kommt, der in Gnade regiert. Und wer ist das? Jesus. Jesus, der Friedefürst, deshalb Gnadenthron. Ich weiß nicht, ob die Juden das damals schon verstanden haben, aber schon damals hat Gott gesagt, das Heil kommt letztlich nicht aus dem Gesetz, sondern vom Gnadenthron, der über dem Gesetz steht. Erlösung geschieht aus Gnade, nicht durch Opfer, nicht durch Verdienst. Und auf dem Gnadenthron sitzt Jesus. Und deswegen heißt es in Hebräer 4 im Neuen Testament, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das Gesetz ist vorbei, der Vorhang zerrissen, aber auf dem Gnadenthron sitzt Jesus. Er ist unser Zugang zu Gott. Und heute ist dieser Gnadenthron überall da, wo Menschen Jesus im Geist und der Wahrheit anbeten. Früher war er nur im Tempel zu finden, im Allerheiligsten. Und ihr Lieben, Jerusalem wurde vielleicht deswegen Stadt des Friedens genannt. Jerusalem. Jerusalem. Stadt des Friedens. Und jedes Jahr pilgerten die Juden nach Jerusalem. Auch Jesus mit Maria und Josef zum Tempel, um Gott da anzubeten, damit sie mit ihm Frieden hätten. Und diese Stadt des Friedens ist durch die Geschichte bis heute die meist umkämpfte Stadt der Welt. Überhaupt keine Stadt des Friedens, könnte man meinen. Und so wird es auch bleiben, so wenn wir in Gottes Wort lesen, bis zum Ende dieser Welt. Und da fragen wir, Stadt des Friedens und ständig Krieg, wie passt das denn zusammen? Und da, damit wir daran nicht verzweifeln, ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Weil in Sacharja 2 und in Sacharja 12 und an vielen anderen Stellen sagt Gott das voraus über Jerusalem. Er sagt, Jahrhunderte vor Christi Geburt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsrum. Wer taumelt? Jemand, der ausgenockt ist. Und auch über Juda wird es kommen, weil bei der Belagerung von Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Laststein für alle Völker. Und alle, die ihn hochheben wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Frieden in Jerusalem, den kannst du bis heute nicht machen. Jeder, der es versucht, der reißt sich wund, heißt es hier. Warum? Aus demselben Grund, aus dem Jesus, der Friedefürst, damals getötet wurde. Aus demselben Grund, warum Juden und Christen bis heute verfolgt werden. Aus demselben Grund, aus dem Menschen gegen Gott kämpfen, ihn ablehnen, leugnen und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Es ist, weil der Teufel, der Vater der Lüge, die Menschen aufhetzt und verführt gegen Jesus, gegen Gott und deswegen auch gegen seine Auserwählten und gegen sein Volk und gegen seine Stadt. Weil das Böse immer noch Macht hat, in dieser Welt die Herzen und Sinne der Menschen zu verführen, das erleben wir in diesen Tagen so deutlich. Und trotzdem, und deswegen müssen wir weiter hören und lesen, all das ändert gar nichts an der Tatsache, dass Gott, der Vater, sich Israel als sein Volk und Jerusalem, die Stadt des Friedens, als sein Friedenszeichen erwählt hat. Denn hier in Israel wird es einmal zum letzten Kampf kommen. Hier wird aber auch Jesus, der Friedefürst, wiederkommen und sein Reich, seine Macht und Herrlichkeit an sich nehmen. Er wird Jerusalem trösten und am Ende sogar im Himmel ein neues Jerusalem bauen, eine wirkliche Stadt des Friedens. Eine Stadt, von der es heißt, dass in ihr kein Tempel und keine Sonne mehr nötig ist, weil Jesus selbst Tempel und Sonne sein wird. An Jerusalem werden wir einmal sehen, wie Gott sein Reich vollendet. Hier auf der Erde fängt es an und dann im Himmel. Und deswegen sagt Jesaja im letzten Kapitel, freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt, jauchzt mit ihr in Freude, alle, die ihr über sie getrauert habt. Denn so spricht der Herr, siehe, ich wende ihr Frieden zu, wie einen Strom, und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Es ist mein Friedenszeichen, sagt Gott, der Vater. Also ihr Lieben, ich fasse zusammen. Gott hat seine Zeichen gesetzt in dieser Welt. Wir können sie sehen. Jeder kann das. Wir haben sein Wort. Ein Zeichen. Wir haben Jesus, den Menschensohn. Wir sehen das Kreuz. Wir haben den Heiligen Geist. Wir kennen die Wahrheit und leben von seiner Liebe. Und wir sehen Israel, Jerusalem, die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir erkennen an ihnen, wie es weitergehen wird mit dieser Welt. Es wird sich alles erfüllen. Und heute sehen wir noch ein weiteres Zeichen, das Abendmahl. Einmal mehr. Was ist das Abendmahl anderes als ein Friedenszeichen, dass Jesus den Sieg errungen hat? Wir dürfen frei und froh an seinen Tisch kommen mit ihm. Wir dürfen frei und froh empfangen, was er für uns getan hat. Er hat seinen Leib gegeben und sein Blut vergossen. Er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Gnadenthron, der Weg zu Gott ist frei und er wird wieder zu uns kommen. Darauf gehen wir zu. Und das ist gewiss. Amen.